ist ein Stück weit immer ein Wagnis, nur mit das erste Mal zu sein und eine Predigt zu halten, weil ich absolut gar keine Ahnung habe, was ihr drinsteht, wer ihr seid. Und das Einzige, was ich weiss, ist, dass wir den gleichen Herr anbeten und darum zu der gleichen Familie gehören. Darum meine Hoffnung ist, dass etwas für euch dabei hat. Das ist dem Heiligen Geist seine Aufgabe. Ich werde Predigt halten, er wird euch helfen beim Hören und mir beim Reden. Wir haben einen Weg vom Leben hinter uns. Wir haben es gerade gehört, wir feiern auch Übergänge im Leben. Leute gehen, andere fangen an. Ich weiss nicht, wo dass du persönlich drin stehst. Was ist deine Hoffnung für das nächste Jahr, für die nächste Phase in deinem Leben? Was sind deine Erwartungen für den nächsten Schritt von dieser Gemeinde da? Was erwartet ihr? Ich predige heute über ein paar Verse im Kapitel 11 aus dem Hebräerbrief. Es ist das Kapitel, wo die ganz vielen Glaubenshelden drin vorkommen. Und die haben alle gelebt, sind aufgebrochen von einem Ort, wo sie auf die Welt gekommen sind, sind durch die Welt gezogen und dann sind sie gestorben. Einer war der Abraham, einer war der Isaac und wir haben mega viele Namen in diesem Kapitel 11. Sie haben in einer Stadt gelebt, teilweise in einem Dorf, manchmal in Zelt, manchmal an dem Ort, wo sie wollen und manchmal an dem Ort, wo sie nicht wollen. Teilweise waren sie vielleicht mitten im Strudel, dass sie gewusst haben, wenn ich morgen aufstehe, geht es weiter. Oder es war eine Zeit vom Übergang. Was ist der nächste Schritt? Und irgendwo da bist du, ist die Gemeinde, bin ich. Und in die Situation möchte ich Hebräer 11, Vers 13 bis 16 vorlesen. Hebräer 11, Vers 13 bis 16, dort heisst es folgendermaßen: das Wort von Gott. Im Glauben sind diese alle gestorben. Glaubenshelden. Ohne die Verheißungen erlangt zu haben. Nur von Ferne haben sie sie gesehen, sie gegrüßt und bekannt, Gäste und Fremdlinge auf Erden zu sein. Die nämlich solches sagen, geben zu erkennen, dass sie eine Heimat suchen. Und wenn sie dabei an jene Heimat dächten, aus der sie aufgebrochen sind, hätten sie ja Gelegenheit, zurückzukehren. Nun aber strecken sie sich aus nach einer besseren Heimat, nämlich nach der himmlischen. Darum schämt sich Gott ihrer nicht und lässt sich ihr Gott nennen. Er hat ihnen ja eine Stadt bereitet. Die Glaubenshelden, das sind Menschen, die unterwegs waren mit dem Blick auf etwas ganz Spezielles. Und zwar auf eine Stadt, die vom Himmel runterkommt. Ich finde es herrlich beschrieben in dem Text, wie sie die Stadt oder die Verheißungen grüssen. Es gibt ja unzählige Verheißungen, die man nehmen kann aus Gottes Wort. Und jetzt grüssen die Verheißungen. Oder die Stadt, die uns versprochen ist, die mal wird kommen, vom Himmel runter. Das himmlische Jerusalem. Und mir ist nichts Gescheites eingefallen, zum überlegen, was könnte Übersetzung sein, wäre das Wort Juhu. Juhu gibt es zwei Arten. Also du kannst so von weit weg winken, so Juhu. Du grüßt etwas, das du wahrnimmst, du richtest dich darauf aus, aber es ist noch lange nicht da und doch heisst es willkommen. So der Gruß. Und dann bei Personen ist es am einfachsten. Also wenn du weit weg jemanden siehst, der dir mega lieb ist und dich freust, zum näher zu sehen, dann kann es auch mal sein, Juhu! Ein freudiger Ausruf von wir haben jetzt eine ganz super Gemeinschaft miteinander. Ein freudiger Ausdruck davon, dass das, was noch weit weg ist, aber das kommt näher. Juhu! So grüßt ein Glaubensheld die Verheißung, die er noch nicht gesehen hat. Der Abraham, der ist aus Ur in Chaldea rausgerufen worden, um in ein Land zu gehen, das er noch nicht kennt. Keine Ahnung, was er dort hat. Aber Gott hat ihm verheißen, ich werde dir eine Stadt bauen. Eine Stadt mit einem festen Fundament, wo du mal wirst wohnen. Und das ist das, was Abraham darauf gehofft hat. Der Abraham ist aufgebrochen aus Ur, ist gewandert und dann ist er gestorben. Und das Einzige, was er in dieser Zeit gemacht hat, war, juhu! Und vielleicht manchmal auch noch freudiger, juhu! Wenn ich Abraham seine Geschichte lese, sehe ich nicht viel vom Zweiten, sondern vieles steht noch aus an Verheißung. Die Predigt ist für dich, wenn es darum geht, zu fragen, wie ist es auf dem Weg da bis zum Grabstein? Und das teilen wir alle gleichermaßen. Jetzt hast du eindrücklich gefunden, Martin, du hast vorher gesagt, das Wort aus Jeremia 29, das ist der Brief, den Jeremia den Verbannten in Babylon schreibt. Also die Leute sind nicht zuhause. Weder im Israel, wo eigentlich ihr zuhause wäre, noch im himmlischen Jerusalem schon gar nicht. Und dort heisst es etwas, und zwar, der Jeremia sagt ihnen, in der Zeit, wo ihr da unterwegs sind, nicht dort, wo ihr zuhause sind, sondern halt dort, wo ihr drinstehen, suchen das Beste von der Stadt. Leben, haben Anteil am Leben von anderen Menschen und sind Freunde, die diesen Leuten helfen, die um euch herum sind. Und ich glaube, dass im Hebräer 11, Vers 13 bis 16, der Text, den ich euch vorgelesen habe, der Schlüssel drin ist, um das zu machen. Also der Schlüssel, um der Mensch zu sein, hier in Ober- und Unteräggeri, ich weiß nicht, wo ihr sonst noch überall herkommt, wo Gott will, dass ihr seid. Der Schlüssel von unserer Identität ist in diesem Text verborgen. Und er liegt darin, dass wir Gäste und Fremdling sind in dieser Welt. Ein Gast und ein Fremdling. Vielleicht, mich würde es wundern, ich würde behaupten, zwei Arten von Leuten. Die eine gehört jetzt zuerst Gast. Und Gast klingt super, oder? Also Gast, vielleicht bist du jetzt abends eingeladen, das Wetter ist heute nicht ganz so gut, aber du bist eingeladen, es erwartet dich ein feines Stück Fleisch, einen guten Salat, wo im richtigen Verhältnis zum Fleisch steht. Und dann haben wir eine gute Tischgemeinschaft. Und als Gast kannst du geniessen und nachher gehst du wieder heim. Abwaschen musst du nicht, sondern du hast einfach den schönsten Teil gehabt. Also was gibt es Besseres als Gast sein? Kaum etwas. Und dann gibt es die, die vielleicht jetzt schon mega parat sind und sehr wach zugelassen haben, die hören jetzt, Moment, Gast und Fremdling als ein Schlüssel, um da im Jetzt das Beste zu suchen von meinem Wohnort. Um ein guter Freund zu sein von Menschen, die neben mir leben. Und gleichzeitig eine Verheißung grüssen, eine Stadt, die noch kommt. Wäre es dann nicht eher gescheit, zu sagen, ach, nach mir die Sintflut. Es kommt eine Stadt vom Himmel, was kümmert mich jetzt meine Nachbarschaft und meine Freunde von der Arbeit? Ist ja eh alles für nichts, da kommt etwas Besseres. Ich glaube, in beiden Fällen, egal wie du jetzt eher reagierst oder was dir näher wäre, bist du näher bei der Wahrheit und doch schiesst du klar daran vorbei. Was ist denn ein Gast? Ein Gast, das ist einer, der an einem Ort ist, wo er nicht zu Hause ist. Oder noch banaler, ein Gast ist einer, der den Heimweg vor sich hat. Anders wie bei uns, heute ist ein Gast, heute ist es einfach, oder? Du kannst zum Nachbarn gehen, zu Fuß, vielleicht nimmst du noch das Velo oder das Auto, es ist ein friedliches Setting. Ein Gast im biblischen Sinn war immer jemand, der zu den Weisen und den Witwen gerechnet wurde. Einer von denen, die besonders schwach waren. Und du kannst dir vielleicht so vorstellen, wie wenn du zu Fuß auf Russland laufst und dort ankommst und merkst, Moment, die haben keine Ahnung von Schweizerdeutsch und von Englisch auch nicht. Und du kannst nicht kommunizieren, du weißt nicht, wo du da schlafst. Du bist einfach fremd. Das ist ein Gast im biblischen Sinn. Und dort merkst du dann, du bist angewiesen darauf, dass dich jemand aufnimmt. Und ich finde es schön, im Hebräischen kannst du jemanden fremden. Also wenn ich dich fremde, dann heisst das, ich lade dich ein zu mir heim als Gast. Und das ist das, was jeder Hebräer und heute noch im Orient jemand hofft, dass auch mit ihm geschieht, wenn er an einem Ort fremd ist, dass ihn jemand einlädt. Und darum ist die Gastfreundschaft so wichtig. Im Orient ist es eines der höchsten Gebote, um einfach eine offene Tür zu haben für den, der nicht da zu Hause ist. Ein Gastgeber zu sein. Und das Wort Fremde ist sehr nahe verwandt mit dem, oder eng bei der Bedeutung, was ein Gast ist. Ein Fremdling Das ist einer, der weit weg ist von seiner Heimat, das liegt auf der Hand. Aber es ist einer, der lebt im Exil. Also der lebt nicht nur weit weg, sondern er hat eine Bleibe an einem Ort, wo er fremd ist. Nehmen wir den Auslandschweizer irgendwo an einem schönen Ort. Costa Rica, am Strand zum Surfen. Ich weiss nicht, wo du hier bist. Dort lebst du, merkst, du bist Schweizer, der Pass ist Schweizer, aber du lebst an einem Ort, wo du nicht daheim bist. Vielleicht wirst du auch dort nicht verstanden. Ich bin tatsächlich mal ein halbes Jahr in Costa Rica gewesen, habe dort gewohnt. Und wo ich am deutlichsten gemerkt habe, dass ich Schweizer bin, ist einfach, ich bin schon wieder beim Magen, ich glaube, das verbindet uns ein Stück weit schon, beim Essen. Also ich habe um 12 Uhr Hunger und ich habe um 6 Uhr am Abend Hunger. Und die schauen dich an und denken, was ist mit dir los? Um 12 Uhr hast du noch keinen Hunger. Du isst irgendwann um 1, halb 2, dann machst du Siesta bis um 4, dann schaffst du noch mal eine Stunde und nachher kommt der Abend, wo du die Freunde siehst. Und wenn du dann um 6 Uhr schon wieder Hunger hast, bist du immer noch komisch, weil du isst dann erst um 8, halb 9 in der Nacht. Und du merkst, da bist du fremd. Ich habe mich probiert anzupassen, das geht manchmal besser, manchmal weniger gut. Und dann gibt es die gewissen Vorurteile, oder? Also wenn du einen Costa Ricaner fragst, wie ist ein Schweizer, dann sagt er, ja, das ist ein pünktlicher, genauer Europäer, der viel Geld hat. Ja, also wahrscheinlich liegt er gar nicht so daneben. Und ich in meinem Fall hätte wahrscheinlich das Bild noch bestärkt. Und dann gibt es auch gewisse Sachen, die dir einfach übergestülpt werden, wo du musst sagen, ja, nein, das Ganze so ist es schon nicht. Du müsstest mal kommen und sehen, wie es wirklich ist. Als Nachfolger von Jesus sind wir auf dieser Welt unterwegs und wir sind Gäste und Fremdling. Weil unser Bürgerrecht, da haben wir es, das ist im Himmel. Wir leben auf eine Stadt zu, die wir noch nicht sehen, die vom Himmel runterkommt. Aber das ist keine Selbstverständlichkeit. Als Gast und Fremdling neigt man dazu, nicht dabei zu bleiben. Und ganz schnell wirst du zu einem Sektling. Du bist nicht Gast und Fremde, sondern Sektling. Der Sektling, der hat den Ruf von Gott gehört, wie es der Abraham gehört hat. Geh raus, verlass dein Bekannte, folg mir nach. Ein Sektling, der hat den Ruf von Gott gehört und folgt Jesus nach. Aber dann nimmt er das Heft in die eigene Hand. Der Sektling, der gehört von einer Stadt, die verheißen ist, und er findet, ach, juhu, aus der Ferne, was ist das? Ich bin berufen, ich bin gesendet, ich nehme das Heft in die Hand und baue diese Stadt im Jetzt. Los geht's. Was dabei rauskommen kann, sehen wir früher in der Bibel. Turmbau zu Babel, Sodom und Gomorra. Also wo Menschen eine Stadt bauen und darin leben, geht es früher oder später drunter und drüber. Der Sektling, der fängt eben den Glauben nicht nur an, er hofft nicht nur und grüßt aus der Ferne, sondern er macht es Gott selber. Der Sektling ist einer, der lebt in einer Stadt, aber als Rausgerufener. Er ist dort und sagt, ah, wäre es doch schön, wenn die anderen auch bei uns wären, aber dann müssen sie ja das verlassen, wo sie sind. Und er entzieht sich ein Stück weit der Welt. Er schottet sich ab und ein Sektling hat es auch an sich, dass er Leute um sich schart und dann fängt es an, so einen gleichmäßigen Rhythmus zu geben. Und wenn jemand aus der Reihe tanzt, dann klopft er auf die Finger und sagt, tanz auch im Takt von unserer Gemeinschaft. Und wenn dann der Herr gnädig ist und einer von denen von draussen reinruft, dann geben wir ihm schon ein bisschen Zeit, bis er sich anpassen kann. Aber wenn er sich also nicht anpasst, ist dann auch irgendwann wieder Zeit zum Gehen. Der Sektling sucht nicht das Beste von der Stadt, wo er wohnt. Sein Interesse liegt darin, um die Herde reinzuhalten. Und dann gibt es den anderen. Der, der den Ruf von Jesus gehört hat, ihm nachfolgt, sein Heimatland verlässt, und dann merkt, ja, Moment mal, Grüße aus der Ferne, das ist ja noch weit weg. Das himmlische Jerusalem ist heute noch nicht gekommen, wahrscheinlich kommt es auch morgen nicht. Und ich wäre ja blöd, würde ich es nicht jetzt auch noch ein bisschen geniessen. Also, wenn du das Buffet vor dir hast, Gast bist und gut kannst essen, dann macht man das doch auch. Wäre ja unanständig, wenn nicht. Und jetzt gibt es ja das geflügelte Wort, dass du als Gast dich benehmen, ganz wie die Hai. Ja, ich weiß nicht, wenn wir das schon alles gesagt haben, wenn jemand auf Suche ist, ja, fühl dich wie die Hai. Jetzt, am Weltling sein Problem von fühl dich wie die Hai ist nicht, dass er seine Manieren an den Ort bringt, wo er zu Gast ist, sondern umgekehrt. Er ist zu Gast und fängt an zu schauen und zu sehen, wie da gekocht wird, wie da gelebt wird. Das ist mal eine gute Pizza. Ich habe sie noch nie so beleidigt. Wieso mache ich das nicht auch so? Spaghetti von Hand essen? Ja, wieso nicht? Macht viel mehr Freude. Lass mich mitmachen. Wer braucht Messer und Gabel? Der Weltling, der eckt nicht mehr an. Der ist nicht mehr fremd. Der ist ganz schnell an dem Ort, wo er eigentlich Gast wäre, zu Hause. Ist einer, der vergisst, dass er noch einen Heimweg hat. Er merkt, da ist es schön, lass mich da bleiben, das andere kommt ja dann schon mal. Das erreicht mich ja. Und vielleicht merkt er schon, wenn er noch mal das, was ich am Anfang ins Maul gelegt habe, was er könnte denken, der, den Gast als erstes gesehen hat und merkt, ja, es ist doch schön, wenn du kannst nur mit hinkommen, ein fettes Stück Fleisch essen und dann wieder gehen, ohne abzuwaschen. Das wäre der Weltling. Der sich das Beste nimmt und vergisst, dass er eigentlich Gast und Fremde ist. Und der sagt, ach, hinter mir die Sintflut, die Welt, die vergeht eh, da kommt etwas Besseres, das wäre ein klassischer Sektling. Jetzt, ich habe sehr gleichnishaft geredet über den Sektling und über den Weltling und ich habe ein Stück weit da, um dich heimschicken, auch in die Woche dann. Und gib dir noch einen Text mit. Wenn du etwas zum Schreiben hast, kannst du dir aufschreiben. Und sonst, ich weiss nicht, wie du es machst, fragst jemanden, der weiss, hat aufgepasst. 1. Timotheus 3, 1 bis 7. 1. Timotheus 3, 1 bis 7. Dort hat es eine Liste. Eine Liste für Gemeindeleiter, für Bischöfe, je nach Übersetzung. Jetzt nimm mal die Liste, 1. Timotheus 3, 1 bis 7. Und lies sie durch. Die Liste kann dir ein Spiegel sein, um dich zu fragen, auf welche Seite kippe denn ich? Kippe ich eher zum Sektling über oder eher zum Weltling? Wenn du nämlich die Liste liest und merkst, ja, das sind gute Worte, das müsste eigentlich mal Person XY hören. Also wenn du zuerst an jemand anders denkst, tendenziell neigst du zum Sektling. Vielleicht liest du die Liste und denkst, Halleluja, ist sie überschrieben mit für Gemeindeleitung. Ich bin auch Christ, aber ganz so eng gilt es ja dann doch nicht für alle. Ja, bist du sicher? Oder neigst du einfach das rauszupicken, was du findest, ist noch schön und den Rest geniesst du im Jetzt? Jetzt, als Christen ist es in dem Sinn einfach. Also wir sind Gäste und Fremde und darum nicht mehr und nicht weniger. Wir sind Himmling. Wir sind Himmling, nicht mehr und nicht weniger. Der Himmling hat den Ruf von Jesus gehört. Er folgt ihm nach, geht in die Welt und irgendwie ist er ein Komischer. Der Himmling, der eckt an, man schaut ihn an und sagt, leck mir, was hast du für Überzeugungen? Das ist ja von gestern, was du denkst. Wirklich, Sonntag für Sonntag in Gottesdienst, wer macht das schon? Lange jetzt nicht auch zweimal im Monat, im besten Fall, oder für was überhaupt gehen? Wann schlafst du denn aus? Er eckt an. Und dann ist er so, dass er doch sich völlig im Da und im Jetzt investiert. Irgendwie scheint er so viel zu haben und so alles zu haben, was er braucht, dass er sich voll in die Welt hineingeben kann. Befreit ist, um nichts müssen danach trachten, weil sein Herz voll ist von Frieden, von Mut, von Ausdauer. Und ich will das hier einschieben. Ich meinte, ich kenne euren Pastor nicht so gut. Aber es ist ein Leiden von fast jedem Pastor, dass du predigen kannst am Sonntag. Und dann haben wir ja die lange Woche vor uns. Also heute fangen wir an, morgen ist Montag, bis am Samstag. In einer Woche seht ihr euch wieder. Und jetzt ist es so, dass am Sonntag wird so Theologie geformt. Und ich glaube, ihr habt einen super Theologen als Pastor. Jetzt, das kann man alles hören, wunderbar. Und du weißt, ah, Himmling, yes, unsere Berufung, meine Identität. Die Herausforderung ist die, dass es in deinem Kopf ist und du eine gute Theologie hast. Aber wenn du am Montagmorgen aufstehst, zeigt sich's, was ins Herz gesunken ist. Also der Himmling ist nicht ein Sonntagshimmling, sondern er ist einer von Montag bis Samstag genau gleich. Und ich glaube, dass wir das nicht in der Predigt leisten können. Also wenn ihr jetzt etwas davon mitnehmen dürft, dann freut es mich. Und gleichzeitig geht es genau an mir so als Pastor. Das, was ich predige, ist noch nicht automatisch in meinen Händen und in meinen Füßen. Also dass ich es auch lebe, da brauche ich Leute, die mir ein Spiegel sind. Das Wort ist mir ein Spiegel, aber es braucht Leute, die mit mir unterwegs sind. Darum, Jugendgruppe, ich finde es eine coole Sache, wo du kannst Leben teilen. Ich habe selber das als eine mega prägende Zeit erlebt in meinem Leben, wo mir Leute ins Leben hineingeredet haben. Die sagen, ja Dani, das, was du glaubst, lebst du in diesem Bereich nicht. Oder umgekehrt, haben wir können austauschen, ja, verhebt denn das wirklich, was ich glaube? Ist es denn so? Das als kleiner Zwischenruf, wie der Himmling Wegbegleitung braucht, während er da seine Kürfli trägt und einmal ein bisschen ins Abseits läuft und am Ende den Grabstein wartet. Und dann gibt es eine grossartige Verheißung für alle von uns, die jetzt unterwegs sind und fragen, was bringt der nächste Schritt in meinem Leben? Was bringt es, gemeint da zu sein in Ägeri? Und zwar heisst es, dass Gott sich nicht schämt, der Gott genannt zu werden von denen, die unterwegs sind. So in meinen Worten. Der Himmling ist ein Pilger. Einer, der unterwegs ist. Einer, der rausgerufen worden ist und noch nicht am Ziel ist. Und ein Himmling, da fragt man sich ja bei einem Bekenntnis, wie zeigt sich das? Ein Pilger, wenn er da durch Ägeri läuft, erkennst du nicht einfach so. Also außer er hat sich wirklich die Jakobsmuscheln auf die Stirn gemalt und auf den Rucksack und du merkst, ah ja, der läuft auf Santiago de Compostela. Aber sonst, wie erkennst du einen Pilger? Einer, der unterwegs ist? Ich glaube, du erkennst ihn spätestens dann, wenn du ein Stück Weg mit ihm gehst. Und wir sind alles Menschen, wir leben und Leute haben Teile an unserem Leben. Und das ist ein Himmling. Ein Himmling kannst du anfangen zu erkennen, wenn du einen Weg gehst mit ihm und merkst, aha, der hat das Ziel. Der grüßt die Stadt, der sagt Juhu. Oder manchmal sagt er auch Juhu. In Bezug auf die Heimat, die er wartet. Wenn wir das Bekenntnis ablegen und sagen, Gott, ich mache mich auf den Weg mit all meinen Ecken und Kanten und meinem Versagen, dann ist das Fantastische das, dass er sagt, ich bekenne mich als Gott zu dir. Ich habe manchmal das Gefühl, wir Christen so eine Erwartung an uns, dass wir recht gut sein müssten, dass Leute zum Glauben kommen, dass Menschen in uns ein Himmling sind. Und wenn man die Glaubenshelden liest, ist man ja gerade noch näher dabei. Ja, ich meine, wenn du so bist wie all die, die genannt sind, ist es ja kein Problem, so ein Bekenntnis abzulegen. Und da, glaube ich, ist der Trost eben genau drin, dass sich Gott nicht schämt, von diesen Männern und Frauen, die im Hebräer 11 genannt sind, der Gott genannt zu werden. Dass sich Gott nicht schämt, dein Gott genannt zu werden. Und ich will das kurz zeigen am Noah. Der Noah ist der, der gerettet wurde aus der Sintflut. Gott fängt eine neue Geschichte an mit dem Menschen. Das Erste, was er macht, ist ein Altar bauen. Und das Zweite, was er macht, ist, er betrinkt sich unter einem Weinberg, den er selber angebaut hat. Und von dort an nimmt es übel seinen Lauf. Der Rest male ich jetzt nicht wörtlich aus. Der Abraham, das ist der Mann, der aus Ur gegangen ist, sich hat rufen, die eine verheißene Stadt verfolgt hat. Aber sobald es brenzlig geworden ist, weil er so eine hübsche Frau hatte, hat er gesagt, das sei seine Schwester, dass er nicht umgebracht wird. Er hat gemerkt, mit dieser Verheißung ist es irgendwie doch ein bisschen mühsam, es geht lang. Gott, wo bist du? Happert es. Er nimmt sich die Hagar zur Frau und hilft ein bisschen nach. Der Gideon wird von Gott berufen und Gott sagt ihm, ich bin mit dir und ich will das Volk erlösen durch deine Hand. Und der Gideon muss unzählige Mal seinen Teppich auslegen und schauen, wo jetzt der Tau fällt und wo nicht. Und Gott, bist du wirklich treu? Der Jakob hat einen Lieblingssohn und eine Lieblingsfrau und es vergiftet das ganze Familienklima. Ein unaushaltbares Leben, wenn man sich es vormalt, so wie es beschrieben ist. Und zu solchen Glaubenshelden bekennt sich Gott als Gott. Da hat es ganz viel Platz für dich und für mich, zum sagen, los, ich rufe dich und du gehst unterwegs und das ist auch schon gut. Die Stadt kommt von oben runter, du musst sie nicht bauen und gleichzeitig musst du nicht in der Stadt versinken, wo du jetzt wohnst, weil es so schön ist. Ich bin mit dir unterwegs und ich bin stolz darauf, dass du mein Kind bist. Ich bin stolz auf die FEG Aegeri als Gemeinde. Wir gehen einfach weiter. Wir strecken uns aus nach dieser besseren Heimat, dieser Heimat im Himmel, so dass wir nicht müssen, Mauern um uns bauen und uns abgrenzen von allen anderen Menschen. Das brauchen wir nicht. Gott hat uns gerufen. Und gleichzeitig müssen wir nicht in dieser Welt versinken, weil wir schon alles haben. Und ich will mit dem Bild aufhören. Ich habe letztens ein Gespräch gehabt, das ist mir nachgegangen. Manchmal können wir uns das himmlische Jerusalem, das runterkommt, nicht so schön vor Augen malen. Ich glaube, es würde uns helfen, wenn wir gesagt hätten, wie schön die Stadt ist, unser Bürgerrecht, das wir schon haben, dass wir jetzt anders leben würden. Und zwar habe ich mit einer mir lieben Person darüber geredet, was bräuchte es, dass man in diesem Leben ganz glücklich ist. Absolutes Glück. Es war vor etwa 2 Monaten, meinte ich. Dort war gerade der grosse Jackpot im Euromillions. Ich weiß nicht, wer von euch auch ausnahmsweise Euromillions gespielt hat. Und wir sind darauf gekommen, ja, weißt du, das wäre jetzt schon verrückt. Jetzt gönnst du den Betrag. X Millionen Franken. Du kannst das aufs Konto legen, zahlst Negativzinsen von 5'000 Franken im Jahr, ist dir egal, zahlst dir trotzdem 20'000 Franken pro Monat aus und lebst, stehst auf am Morgen und fragst dich, Herr, was kann ich heute gut tun? Ja, du musst dich ja um nichts mehr kümmern. Du siehst irgendeine Not in der Welt, spendest, gibst Geld hin. Das ist der Himmling. Der Himmling, der hat alles. Der hat den absoluten Reichtum. Sohn vom Schöpfer von Himmel und Erde. In dieser Freiheit und Berufung sind wir in dieser Welt. Ich bin davon überzeugt, wenn ein Himmling unterwegs ist und jemand Zeit mit ihm verbringt, dann wird es Spuren hinterlassen. Und es wird eine Stadt wie Aegeri, eine Stadt wie Rüti, wo ich herkomme, verändern. Und wir werden sehen, wie Menschen dem Ruf nachfolgen und neu werden. Ich will beten. Himmlischer Vater, danke, dass du heute noch rufst. Und ich danke dir für deine Geduld, dass du Menschen rufst und Umweg auf dich nimmst, dass du mit uns einen Weg gehst und dir das schon lang, um dich zu uns zu stellen. Herr, wir beten für die Menschen, die uns nahe sind, die dich nicht kennen. Möchtest sie rufen und möchtest ihnen helfen, ja, sich auf den Weg zu machen. Ich danke dir für die Gemeinde, die wir dürfen sein, deinem Namen, für das, was noch aussteht, und wir uns darauf freuen dürfen. Und ich bitte dich, dass das in unser Leben hineinbrechen darf, als eine Hoffnung, die uns prägt, am Morgen, wenn wir aufstehen, und am Abend, wenn wir ins Bett gehen. Amen.